Ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf. Und es ist immer wieder eine große Freude. Und ich will heute das Thema nehmen, der Herr segne und behüte dich. Aus dem Psalm 3, 1 bis 9. Im Psalm Davids, da er floh vor seinem Sohn Absalom. Ach Herr, wie sind meine Feinde so viel und setzen sich so viel wider mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich und der mich zu Ehren setzt und mein Haupt aufrichtet. Ich rufe an mit meiner Stimme dem Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berg. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich umher wider mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Eine wunderbare Verse. Der Herr segne und behüte dich. Und wenn wir das Leben von David betrachten, so sehen wir, dass er sehr oft in arge Bedrängnisse und Nöte hineingekommen ist. Und dass er um den Segen Gottes nicht nur für ihn bittet, sondern auch für sein Volk bittet. Er denkt an das Volk, an seine Lieben auch. Und denn der Herr, dein Segen kommt über dein Volk, sagt das Wort. Das Wort Gottes sagt ja immer wieder, dass wir über uns Segen, den Segen Gottes bitten dürfen. Wir dürfen bitten, wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Wir dürfen um seinen Segen bitten. Und ohne den Segen Gottes, da sind wir machtlos. Da sind wir eigentlich hilflos, dem Feind ausgeliefert. Das müssen wir einsehen. Wir haben keinen Schutz vor dem Feind, die uns auf verschiedene Arten und Weisen angreifen will. Wir leben in einer Welt, die auch in vielen Bedrängnissen und in Nöte drinnen steht. Wenn wir in die Welt hineinschauen, denken wir dabei an die vielen Kriege, an so viele Uneinigkeiten und Streitereien unter den Völkern und unter den Menschen. Da sehen wir diesen Unfrieden, an so vieles Zank und Hass anderen gegenüber. Und Satan will uns damit in Bedrängnis hineinbringen, in Nöte hineinbringen, in Probleme hineinbringen. Er will das. Und David spricht hier auch von seinen Bedrängnissen. Interessanterweise. Aber er gibt alles auch zu. Er gibt die Bedrängnisse zu, in die er durch seine Feinde steht. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich, sagt er. Und da war ja auch in großer Lebensgefahr, dass er vom Thron gestürzt wird, dass er ja seine Ehre beraubt wird und dass er auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn Absalom war. Das lesen wir in 2. Samuel 17. Er hat Nöte, Probleme. Und welche eine Enttäuschung und Bedrängnis und Sorgen musste er da gehabt haben. Sein eigener Sohn. Es ist traurig. Aber wir lesen, er resigniert nicht. Er gibt sich nicht so schnell geschlagen. Nein, wir würden sagen, er ist ein Harter. Einer, der was wirklich standhaftig ist. Aber wie geht David mit seinen Sorgen und mit seinen Nöten um? Das fragen wir uns oft einmal. Wie gehe ich mit meinen Sorgen um? Besser nicht denken daran. Aber er sagt, ach Herr, ach Herr. Und schon in diesem Seufzer wirkt an ihn befreiend. Warum? Weil er seine harte und aussichtslose Situation den Herrn bringen kann und den Herrn bringen will. Er weiß, dass ihn nur der Herr allein auch da helfen kann. Er vertraute sich da ganz dem Herrn an. Du bist mein Schild, meine Hilfe, sagt er. Ist das nicht wunderbar? Da hat eine Klammer zum Festzuhalten. Du bist es, der mir hilft, der mir nahe ist. Und so, meine Lieben, dürfen auch wir mit unseren Nöten zum Herrn kommen. Auch wir stehen oft in verschiedenen Bedrängnissen und sind in Bedrängnissen von anderen. Da ist ein Bedrängnis vielleicht von uns selber. Zum Beispiel Neid, Eifersucht, ein Streit oder Probleme mit Mitmenschen oder sonst eine Sorgenlast, die uns erdrücken will. Da gibt es Probleme. Und wir sie als Feinde sehen. Und dann bringen wir sie zu Gott im Gebet. Sie wollen ja nur, dass die Sorgenlast und das alles, dass wir resignieren und aufgeben. Nein, sie wollen nur, dass wir nicht an Gottes Hilfe glauben und dabei verzagen. Wir wollen aber nicht zurück, sondern immer nach vorne schauen. Und die sagen, du bist selber schuld, sagen viele. Du bist ja selber schuld, dass du nicht besser aus diesem Dilemma kommst. Ja, du bist selber schuld, du kommst aus dieser Sache nicht mehr heraus. Du selber hast alles angefangen. So sagen wir es oft. Und dabei stimmt es aber nicht. Aber was macht David in dieser Situation, in der er da drinnen steht? Er hält diese betrügerische Stimme, spricht Satan, die Wahrheit, die echte Wahrheit entgegen und sagt, der Herr ist ein Schild von mir, Herr. Er ist meine Ehre und hebt mein Haupt empor. Da sehen wir wieder diese Standhaftigkeit. Der Herr ist es, der mir hilft. Er weiß sich in Gottes Schutz geborgen. Und Satan hat darin seinen Kampf verloren. David weiß, Gott richtet die Bedrängten wieder auf und alle, die niedergeschlagen sind. Wir brauchen nicht mutlos und hilflos verzagen. Nein, wir können auch sagen, der Herr hebt mein Haupt. Wenn auch Satan oder auch oft Menschen sagen, da gibt es keine Hilfe mehr für dich oder keinen Ausweg mehr. Aber was macht David? David zählt nicht, was Satan oder Menschen ihm dazu reden, zureden wollen. Er sagt, ich rufe zu Gott und der Herr hilft mir und steht mir bei. Und dann später kann er auch sagen, ich schlafe oder liege ganz in Frieden. Denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ist das nicht wunderbar? Du allein hilfst mir. Ich weiß, dies ist oft leicht gesagt. Und doch rauben uns oft Nöte und Bedrängnisse der Seele schlaflose Nächte. Aber wir dürfen trotz Bedrängnisse auch die Geborgenheit Gottes erfahren. Und er hilft sie uns tragen oder nimmt sie von uns weg. Und David kennt seinen harten Zustand, aber er verarbeitet sie in einem vertrauensvollen Gebet. Sei mir gnädig, Herr, mir ist so elend, heile mich, Herr, in mir ist keine Kraft. Das ist oft das Gefühl, auch was wir haben. Aber David sagt, später konnte er sagen, der Herr hat mein Flehen erhört. Ist das nicht wunderbar? Er hat es erhört, weil ich zu ihm gerufen habe. Da hat es gehört. Er ist immer wieder zum Staunen, wie fest Davids Glauben an Gott war. Immer wieder. Er lässt sie nicht einfach gehen oder schaut auf seine Lage. Nein, er hält sie ganz fest an die Hilfe des Herrn. Ganz fest. Er weiß, da und nur da kann er Hilfe erwarten. Gott ist immer bereit, seinen Kindern zu helfen. Oft aber geht es nicht so schnell, wie wir uns eigentlich erwarten. Oft denken wir, ja, kann es nicht ein bisschen schneller gehen, die Hilfe? Ja, aber doch kommt die Hilfe auch zu seiner Zeit. Und David hatte keine Angst, dass Gott ihm nicht mehr helfen will. Er vertraute ihm. Er hielt an ihn fest. Man sagt ja auch, Angst ist eine Großmacht. Und Millionen Menschen haben vor vielen Dingen Angst und auch wir haben oft Ängste. Angst vor der Zukunft. Was wird noch auf uns zukommen? Angst vor Kriege, Krankheiten, Katastrophen. Wie wird es mal meinen Kindern gehen? Was wird die Zukunft bringen? Aber Wie werden wir mit dieser Angst fertig? David sagt, ich fürchte mich nicht vor zehntausenden Kriegsvolk, die sich wiederum wider mich gelagert haben. Und im Vers 8 sagt er, auf Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde. Und da gehört auch diese dazu, dass wir oft zu traurig sind, dass wir mutlos sind, dass wir Ängste haben. Auch da, diese Feinde will der Herr schlagen. Und mit dieser Gewissheit können auch wir getrost durch den Tag gehen und auch in die Zukunft hineinschauen. Mit dieser Gewissheit, dass Gott uns rechte Zeit hilft, und da ist für uns, das hat auch Elia erleben dürfen, als er, der König von Syrien, Kriege gegen Israel führen wollte. Ja, schrecklich. Er hat ein ganzes Heer gegen Israel aufgestellt und trotzdem konnte er zu seinem Diener, der sich fürchtete, sagen, fürchte dich nicht, denn wir sind mehr als diese Herren. Öffne ihm die Augen, dass er sie sehe, und er sah, da war der Berg voller Rosse und Wagen um Elia her. Und Elisa betete zu Gott, öffne ihm die Augen. Und Gott hat es getan. Und er sah die Hilfe, er sah die Rettung. Ist das nicht wunderbar? Und so war es auch bei Daniel in der Löwengrube. Auch da erfuhr Daniel, wie schon so oft, die Hilfe Gottes. Obwohl die Löwen ja eine ganz große Gefahr für Daniel waren. Können wir uns vorstellen, wenn wir neben den Löwen sitzen? Ja. Daniel konnte dann zum König Darius sagen, mein Gott, der hat mir geholfen, sodass die Löwen mich nicht angreifen konnten. Mein Gott hat mir geholfen. Mein Gott, den ich vertraut habe und den ich immer noch vertraue. Und wir sehen, Gott hat auch hier eingegriffen und den Sieg über diesen Feinde, den Löwen, geschenkt. Aber wo Gott gnädig ist, da ist er ganz auch ganz sicher um unser Wohlbefinden auch besorgt. Er lässt uns nicht alleine. Nein, das gibt es nicht. Und dann heißt es im Wort, du hast alle meine Feinde geschlagen. Und wollen dabei auch nicht vergessen, dass Jesus auch für uns den allergrößten Feind der Menschheit bezwungen hat. Er hat den Sieg über den Satan bezwungen. Und in 1. Johannes 3,8 heißt es, dazu ist der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist wunderbar. Satan ist ja der, der die bösen Werke macht und auch uns Menschen dazu gebraucht und oft auch verführt und uns dann in Sünde und in Nöte und in Probleme hineinbringt. Es ist ihm jedes Mittel dazu recht, unser Vertrauen zu Gott zu zerstören. Und oftmals sind es dann auch unsere Gedanken und unser Tun und Handeln in seiner Macht. Wir wissen ja oft einmal, dass man oft einmal auch auf falsche Dinge geleitet wird, gerade auch in der Jugend. Ja, machen wir das zusammen und so weiter und so fort. Und Satan will, dass andere auch noch mithelfen. Schrecklich sowas. Wir versteifen uns oft in verschiedene Gedanken und lassen sie oft auch vom Feind lenken. Das ist oft die Gefahr, sodass auch Böses aus unseren Herzen herauskommt. Und dass wir für andere nur Böses im Sinn haben oder sie auch zu Bösen verführen und es dann auch tun. Wir sehen ja das in der ganzen Welt ja immer wieder, wie ansteckend etwas Böses sein kann. Sehen wir auch in Kriegsgebieten und überall. Aber David konzentrierte sich nicht auf den Feind, auf die, die Böses im Schilde haben. Nein, er konzentrierte sich auf Gott. Und in Sprüche 21 heißt es, der Sieg kommt von Herrn. Und David sagt im Psalm 3,9, bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk. Ist doch wunderbar. Der Segen komme über dein Volk. Und jetzt verrate ich heute etwas, woran man selbst oft gar nicht denkt. Nämlich, wer so wie David mit dem Eingreifen Gottes rechnet, der macht automatisch auch andere auf die Kraft und die Hilfe Gottes aufmerksam und verbreitet so mitten in einer schwierigen Lage eine Atmosphäre des Friedens und der Geborgenheit, der Gelassenheit, weil er weiß, Gott wird auch da helfen. Er wird auch den anderen helfen. Und so kann man auch selbst für die, die uns Probleme machen, ein Segen sein, ein Zeugnis sein für andere, weil wir es Gott überlassen, wie er für uns eingreift und wirken wird. Unsere ruhige Art in diese Situationen kann oft für andere zum Nachdenken bringen und dann ein Segen sein. Man sagt oft, der hat die Ruhe selber. Ja, schau, der hat das und das gemacht, aber er hat die Ruhe selber. Und das wird irgendwo ein bisschen ansteckend. Schau, die Ruhe, die möchte ich auch haben, sagt man dann. Wo eine von Gott gesegnete Hand in uns wirkt, da können wir auch ein Segen für andere sein. Wunderbar. Und wie geschieht das Segnen in unserem Alltag praktisch? Das ist oft eine Frage. Segen ist zum Beispiel Kraft zum Verzeihen, Kraft zum Lieben, zum Wiedergemeinschaft suchen, Geduld zu haben, Segen für andere und auch für uns kann so vielfältig in unserem Leben sein. Es heißt in 1. Petrus, segnet, weil ihr dazu berufen seid. Da sehen wir diese wichtige Aufgabe, die wir im Leben haben. Und wenn Jesus uns in Lukas 6, 28 auffordert, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und dabei fällt uns auf, dass gerade wenn wir von jemandem verletzt werden, dass wir dann trotzdem aufgerufen werden, ihn zu segnen. Es fällt uns oft schwer, aber es ist doch unsere Aufgabe. Und dabei erfahren wir nicht immer die Reaktionen, die wir uns wünschen. Nein, ob von der Familie oder von Mitarbeitern oder Nachbarn oder auch in der Gemeinde, auch Christen können einander wehtun und in Gedrängnis bringen oder sich mit scharfen Worten und Problemen begegnen. Aber auch da bietet Jesus uns seine Hilfe an. Unsere Aufgabe bleibt trotzdem, ein Segen für andere zu sein. Ein Segen für andere sein. Wir können und werden andere durch unser Verhalten und der inneren Ruhe von Gott und seiner Hilfe sich stärken und auch im Glauben stärken. Das ist etwas Wunderbares. Segnen ist eigentlich ein fortwährendes Handeln. Gottes Segen bringt so viele Bedrängnisse und Situationen wieder in Ordnung. Wieder ins rechte Licht, wie man so sagt. Und man denkt oft, dass wir es niemals Frieden geben oder da ist hoffnungslos in diesem Fall. Oder er oder sie ist da, ja, Frieden soll man geben, aber er ist da und hat Unruhe immer wieder gestiftet und so weiter. Oder er ist viel zu stur, um nachzugeben. Aber wenn Gottes Frieden durch uns eingreifen und wirken kann, so können Veränderungen und Besserungen dann auch kommen. Dann können wir wirken. Dann können Besserungen kommen. Vergessen wir aber auch nicht, dass der Segenstrom zu anderen oft auch durch uns aufgehalten wird. Auch das ist oft ein Problem. Zum Beispiel durch unsere Art, durch Sturheit, durch falsches Reden und Handeln, durch falsche Taten und schnippige Antworten und so weiter. Und das Strömen des Segens hört dann auf, es wird unterbrochen, es wird blockiert. Auch das kann uns passieren. Daran sollen wir uns selbst oft auch prüfen. Man kann den anderen ja die ganze Schuld geben, aber seine eigene Schuld, die sieht man dann oft einmal nicht mehr. Ja, er ist schuld, er hat mich angegriffen, er hat das und das getan. Aber wie habe ich reagiert drauf? Aha, das schaut wieder anders aus. Man kann ja zu unserem Recht verteidigen und ja vielleicht viele Gründe dazu geben, aber was erreichen wir damit? Wenn der Segen Gottes dadurch aufgehalten wird, erreichen wir gar nichts. Der Segner und wir selbst sind wir dabei nicht glücklich. Der Gegner und wir sind nicht glücklich. Es beschäftigt uns für lange Zeit. Auch wenn wir in Recht sind, sollen wir lernen, darüber ins Gebet zu gehen. Segnen heißt auch, zeige den Menschen, dass Gott sie lieb hat. Zeige es den Menschen. Es ist wunderbar zu wissen, dass wir einen Gott haben, der mit seinem Segen unseren Mangel ausfüllen kann. Er will uns immer wieder helfen, in welcher Situation wir auch sind, aber er will auch darum gebeten sein. Herr, hilf mir. Du kennst die Situation, in der ich bin, du weißt, wie es mir geht. Hilf mir. Wir dürfen ihn alles bringen, was uns bewegt, und seine Hilfe, sein Segen, können wir dann auch annehmen und sollen wir auch annehmen. Erst dann können wir auch ein Segen für andere sein. In 5. Mose 2,7 lesen wir, denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Das ist etwas Wunderbares, wie Gott da auch das Israel geführt hat, in ein Land des Segens. Da sehen wir diesen großen Segen, den der Herr da geschenkt hat. Im Psalm 29,11 bekennt David, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Wunderbar. Und wie viele Menschen, bedenken wir, sehnen sich heute noch nach Frieden? Wie viele Menschen? Wir leben in einer Welt voller Konflikte, Herzeleid. Und da, wo Not herrscht, wo Kriege statt Frieden herrscht, wo ein ewiges Kampf ist für dies und jenes, wo Hass auf der Tagesordnung liegt, ob im persönlichen Leben miteinander oder unter die Völker, diesen Frieden, den wir brauchen, den kann nur Jesus geben. Er hat die Kraft und den Frieden im Herzen und schafft aber immer wieder neue Kraft auch für uns. Aber, wie schon gesagt, leider hindern wir ihn oft einmal daran. Sein Friede kann bei uns auch oftmals ganz unterschiedlich auf uns auswirken. Ganz unterschiedlich. Zum Beispiel durch Glaubensgewissheit. Wenn ich Glaubensgewissheit habe, habe ich auch Frieden im Herzen. Durch Bereitsein zu vergeben, auch da kriege ich wieder Friede. Durch Zufriedenheit im Tun des Willen Gottes, durch seine Gemeinschaft suchen und so weiter. Gott hat uns ja in seinem Frieden fest verankert. Er sagt in Johannes 14, den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, weil ich den Frieden gebe. Ich darf jederzeit und in jeder Lage mich an Gott wenden und ihn bitten, segne mich und auch heute, und durch deinen Frieden stärke mich. Lass mich bei dir und in dir Ruhe und Stille finden. Und segne auch die Menschen um mich herum, dass auch sie gesegnet werden. Und wer für andere auch zum Frieden bittet, wird selbst dann auch Frieden Gottes erfahren. Man kann nicht zum Beispiel unterstöhnen, Bitterkeit im Herzen tragen und dann festhalten und dann einen Segen für andere erbitten, wenn wir auf andere eine Wut haben. Aber das geht nicht gut. Nein, Paulus war es ein Anliegen, den Gläubigen in Philippi den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinn in Christus Jesus, weiterzugeben. Diesen Frieden wollte er weitergeben. Oder in 2. Thessalonicher, da heißt es in 3,16, er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden allenthalben und auf allerlei Weise. Der Herr sei mit euch alle. Und so kann sich der Segen Gottes wie ein Strom ausbreiten über die ganze Menschheit. Und in Gottes Gemeinschaft dürfen wir dann auch den Frieden Gottes an andere dann weitergeben. Der Herr segne uns dazu ganz reichlich, dass wir Frieden im Herzen haben, dass wir Frieden stiften und den Frieden weitergeben den wir eigentlich weitergeben sollen, zu denen wir berufen sind. Amen. Amen.